Liebe Fugis, heute wissen wir nicht, was wir verehren und was wir verachten.
Wir sprechen über Kulturschlagzeilen und suchen die Haltung zur Gegenwart in der Gegenwart der Aufnahme.
Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Marc T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
Ja, Fugis, wir sind wieder da nach einer Woche Großstadt-Exkursion, den Deep Dive ist in die Abgründe von Berlin. Wir sind unter Tage gegangen, unterhalb der Stadt haben wir uns bewegt. Wir haben die Tiefenarchitektur Berlins umkodiert. Marc ist irgendwie nach 5 Tagen, ich habe ihn verloren, irgendwo im Kanal war er weg. Ja, Ebene 97,23, da habe ich ihn verloren. Er tauchte Tage später wieder auf, aber das war natürlich dann zu spät, um letzte Woche eine Folge Fugengold aufzunehmen. Umso mehr freue ich mich, dass du heute wieder da bist, dass du wieder nach Hamburg gekommen bist und dass wir heute für euch eine neue Runde Kulturschlag Zeilen präsentieren. Wir sind nämlich, das habt ihr vielleicht gemerkt, das Podcast Feuilleton geworden. Wir haben, da haben wir schon drüber gesprochen, das Konzept ein bisschen umgebaut. Der kommt demnächst mehr auf euch zu. Alles wird natürlich strukturierter, klarer, bestimmter. Wir fischen jetzt wie sozusagen immer. Wie immer. Fischen jetzt drumherum. Ja, wir haben uns wieder 6 Schlagzeilen ausgesucht. Ich weiß nicht, welche Schlagzeilen Marc für mich ausgesucht hat. Marc weiß nicht, welche Schlagzeilen ich für ihn ausgesucht habe. Es sind ganz aktuelle Schlagzeilen aus den Feuilletons dieser Lande oder Newsmeldungen, Nachrichtenbeiträge und so weiter. Zu Kultur, Medien, Politik, Gesellschaft, Lifestyle und so weiter und so weiter. Ergänzt sinnvoll oder hört sinnvoll zu. Und die kommentieren wir altbewährt mit Verehrung und Verachtung. Letztes Mal hatten wir natürlich wieder eine Triple-Sechser-Verachtung. Irgendwie macht das auch mehr Spaß als Verehrung. Ja. Vielleicht verlieren wir unser Gespür für die Verehrung. Aber so ist es. Hier sind wir. Jetzt geht's los. Und wir haben euch 6 Themen mitgebracht. Wir stellen euch kurz vor, oder zumindest stichwortartig, welche Themen wir euch mitgebracht haben. Und dann starten wir gleich mit der Auseinandersetzung. Der Schlagzeilen.
So ist es, Fugis. Ich freue mich, dass ich meinen Weg aus Berlin zurückgefunden habe, dass wir wieder hier sind nach einer Woche Pause. Zurück am Mikrofon und zurück beim Blind Date mit den Kulturschlagzeilen. Wir haben verschiedene Themen dabei. In meinen 3 Schlagzeilen, die ich euch und dir, Markus, mitgebracht habe, wird es gehen um künstliche Intelligenz, Pop und Punk.
Wow. Das ist sehr viel Niveau auf einmal. Ich senke das Niveau, wie immer, wie ihr das von mir kennt. Ja, der alte, zornige Mann ohne Niveau. Er bringt dir Laura Müller, Discount Sharon David beim Rap FKK. Ich bring dir ein TikTok-Thema, und zwar warum TikTok süchtig macht und jetzt verboten werden soll. Und als letztes Thema bringe ich dir die Philosophie. Ein Thema, das habe ich gerade schon im Vorgespräch gesagt, an dem Marc heute grandios scheitern wird. Ihr werdet dabei sein, live und in Farbe. Und zwar geht es um Optimismus und Pessimismus. Es geht um eine Dankesrede des französischen Schriftstellers und Philosophen Guillaume Pauli.
Fantastisch. Als Golden Retriever dieses Formats freue ich mich natürlich jetzt schon schwanzwedelnd auf dieses Thema. Und dann würde ich sagen, Markus, starten wir doch direkt mal rein. So, Markus, ich darf starten. Ich habe dir eine erste Schlagzeile mitgebracht, eine Lokalschlagzeile, in der es um ein Projekt von einem Bekannten dieses Podcasts geht, aber eins nach dem anderen. Es ist eine Schlagzeile aus der Hamburger Morgenpost vom 12. April von dem Autoren Daniel Dörfler. Die Headline heißt "Vermisst du Deutschland? KI-Film zeigt düstere Zukunft unter AfD-Herrschaft." Ich zitiere aus dem Artikel. Was bleibt von Deutschland, wenn die AfD an die Macht kommt? Eine mögliche Antwort darauf liefert eine Science-Fiction-Dystopie. In rund 3 Minuten zeichnet der Film Oma, was war nochmal dieses Deutschland? Die Vision eines gescheiterten Staates in ferner Zukunft. An dem Film haben zahlreiche Prominente mitgewirkt, auch Hamburger sind dabei. Das Land wird diktatorisch regiert, die Wirtschaft ist zusammengebrochen. Nach der Massenvertreibung von Migranten sind auch viele Deutsche auf und davon, das Land scheint dem Untergang geweiht. Der Hamburger Produzent Andreas Loff, das ist nämlich der Mann, den ich schon mal im Podcast haben durfte, der uns auch hier kennt mit Fugengold und dem wir öfter mal sprechen, sagt über das Projekt: Wir wollen drastisch darstellen, was sein könnte. Das Besondere dabei, bei der Produktion des Videos wurde keine Kamera eingesetzt, die gezeigten Bilder wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz generiert. Entstanden sei das Video als Reaktion auf die Korrektiventhüllungen über das Treffen der Rechtsextremen in Potsdam, erzählt Loff. Gemeinsam mit dem Filmemacher Christian Suhr machte er sich an die Arbeit. In weniger als 2 Wochen hatten sie das nötige Geld zusammen. Promis wie die Wahlhamburger Atze Schröder und Micky Beisenherz und auch die Mopo beteiligen sich. Ähnlichkeiten zu realen Personen sind natürlich rein zufällig, betont der Filmemacher. Und dann fragt die Mopo, ist die drastische Darstellung vom Untergang Deutschlands nicht arg übertrieben? Nein, findet Loff. In dieser Partei gibt es Leute, die sagen, auf 20 Millionen Menschen unsere Bevölkerung können wir verzichten. Und die Parteispitze distanziert sich davon nicht. Der Film soll wachrütteln, aufzeigen, wohin die Reise gehen könnte, wenn die AfD die Wahl gewinnt. Für das Video, das am Freitag in den sozialen Medien und auf YouTube veröffentlicht wird, hoffen die Produzenten auf maximale Verbreitung. Markus, du hast das Video gesehen. Was denkst du zur Schlagzeile und zum Video?
Ich finde das Video verdienstvoll. Ich finde, das Video ist eine wichtige Positionierung innerhalb der Zeit, in der wir leben. Die Idee, das mit KI zu generieren, ist auch zeitgemäß. Ich finde, dass die Schlagzeile oder dieser Artikel ist ja eine sehr nüchterne Berichterstattung, die relativ deskriptiv an dem bleibt, worum es in dem Film geht, was in dem Film dargestellt wird. Ich finde ihn auch sozusagen durch die Einbindung Stimmen von also das der Macher und so weiter, finde ich das ja einfach eine positive Beschreibung dessen, was man dort sieht. Das ist selber sozusagen keine Diskussion, das ist keine kritische Auseinandersetzung und so weiter, sondern es ist einfach eine nüchterne Aufarbeitung des Kontext. Ich finde die Haltung natürlich wichtig und notwendig und zeitgemäß. Ich finde Perspektiven, die drastisch zugespitzt werden, natürlich richtig, weil man kann ja in der Übertreibung, in der Überspitzung oder in der Zuspitzung und so weiter, kann man Perspektiven herausarbeiten, die ja intendiert sind, auch wenn sie sozusagen anders verpackt werden und so weiter. Man denkt vielleicht nochmal mehr herausgefordert über diese dargestellte Thematik da. Ich habe bei aller Stärke der Bilder, bei aller Haltung, die ich natürlich unterstütze, auch bei der sozusagen, wenn man im Blick, wie hat das unterstützt und so weiter, dass es also auch getragen wird, ist immer die Frage dieser, was ist hier im Vordergrund? Ist hier im Vordergrund ein Formexperiment, ein mediales Formexperiment, das sozusagen mit den Techniken der Zeit Szenarien generiert, also eine Dystopie natürlich, auf die das Gesellschaftsbild oder auch die Politik der AfD, wenn sie an die Macht kommen würde, durchaus hinauslaufen könnte. Ich hätte mir hier noch mehr bei aller richtigen und guten Positionierung und auch drastischen Darstellung, hätte ich mir noch mehr argumentative Vielfalt gewünscht, weil auch 3 Minuten in so einem Formexperiment, also man bleibt sehr stark an diesen starken Bildern hängen, also die leeren Straßen, das ist fast so Postapokalypse, ein bisschen so wie Walking Dead. Es ist ja verzweifelte Menschen, Menschen in Armut und so weiter. Dann dieses, ja, es hat so ein bisschen in der, also in dieser dystopischen Link, denk ich fast so ein bisschen, oh, ich bin jetzt bei Avatar in anders oder in so einem Pixar-Kontext und dann bricht es wieder zurück und dann hat es sehr, sehr cleane Bilder, schon fast so teilweise denkt man ein bisschen an so Stock-Footage und so weiter. Das ist alles sehr eindringlich. Die Frage ist, die Thesen, die genannt werden und so weiter, sind sehr bekannt. Also worauf wird sozusagen eine Politik der AfD hinauslaufen, wenn sie an die Macht kommen würde, dass das immer wieder zu wiederholen wiederholen, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also zur Einprägung, aber mir fehlt dann sozusagen ein genauerer Blick auf die Politik der AfD, auch wenn das in so einem 3-Minuten-Video natürlich nicht möglich ist. Da ging es um andere Entscheidungen, die getroffen worden sind. Ich frage mich, wer die Adressatinnen sind, also wen man wirklich erreichen möchte. Denn ich denke, dass die Kritikerinnen der AfD diese Thesen, diese Haltungen, diese Perspektiven kennen natürlich. Die kennen auch sozusagen bestimmte Zuspitzungen. Und ich bin hier, also man wiederholt immer sozusagen Kernpunkte, auf die es hinauslaufen könnte, Kernkonzepte, die sozusagen natürlich zu kritisieren, abzulehnen und so weiter sind. Ich frage mich, also A, was denkt man über die Adressatin? B, was hat das für einen Impact? Auf wen hat das einen Impact und so weiter? Oder ist das letztlich Aufklärung für die über die Aufklärung der Aufklärung Aufgeklärten, also für diejenigen, die eh schon wissen, was richtig ist, die im richtigen Bewusstsein sind und so weiter. Deshalb bin ich ein bisschen ambivalent. Also ich finde natürlich, also das ist ein Thema der Verehrung für mich, ganz klar. Ich finde, aber es hätte man Potenziale noch mehr ausschöpfen können und ich weiß nicht, ob bei solchen Themen, das hat ja auch die ARD gemacht, also Monitor hat das glaube ich gemacht, auch so eine KI-inspirierte Szenario, was wäre, wenn, das ist alles gut und zielführend, ob es zielführend ist, weiß ich gar nicht so genau, denn was will man damit bewegen? Wem will man damit erreichen? Was will man repräsentieren? Wen will man aufrütteln? Wer sieht das? Und so weiter. Und das sind so bei solchen Themen, wo ein bisschen die Form den Inhalt bestimmt. Oder sozusagen die Grundidee, die Ausspielung der Inhalte bestimmt. Und deshalb ist das so eine salty Verehrung. Nicht sozusagen für den Inhalt, der wird natürlich 100% verehrt, aber es hat eine Saltiness im Verhältnis zwischen Form und Inhalt. Es hat eine kleine Saltiness auf der Ebene von, wer sollen denn wirklich die Adressatin sein? Welchen Impact soll das haben? Und was soll das ja, für eine, ja, wo wollt's die Lücke im System finden? Oder ist es dafür da gewesen, nochmal Positionen sehr einfach nochmal in die Köpfe zu hämmern und so weiter? Also, was ist das? Und das ist mir unausgewogen da drin. Trotzdem ist es ein Thema der Verehrung. Und ich suche gerade, das merkt ihr, liebe Fugis, nach einem Motto. Das kommt immer sehr schnell bei den Schlagzeilen. Aber hier ist es gar nicht so einfach. Mein Motto wäre, die politische Intervention muss mehr sein als die Aufklärung für die über die Aufklärung der Aufklärung Aufgeklärten.
Sehr schön, sehr schön. Dieses Motto musst du mir nochmal schriftlich schicken.
Aber wenn du nicht aufgepasst hast, Pech.
Ja, genau, sehr, sehr gut. Ja, kurz Anschluss. Natürlich auch von meiner Seite aus absolutes Verehrungsthema. Love for Loffy sozusagen, Freund des Hauses. Aber nicht deswegen, sondern weil ich das Projekt sehr gut finde. Ich bin ähnlich. Ich bin bei dem einen Punkt total bei dir, vielleicht als Serie gedacht oder so, fände ich gut. Ich finde auch, das ist ein richtig cooler, natürlich, ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt und Budget und Aufwand und so. Das kann man jetzt nicht sofort zur Serie machen, aber ich finde, das hat einen richtig guten Impact. Meine Verehrung ganz explizit, ich will das Feedback dazu zweiteilig machen. Der erste Punkt ist Verehrung. Nämlich, für Andreas auch selbst, wenn man ihm auf Social Media folgt, er dokumentiert gerade extrem eindringlich und sehr, sehr schön, was mit ihm und mit diesem Video passiert und seiner Produktionsfirma Ponywurst Productions dahinter und so weiter und zeigt ganz, ganz viel auf, was gerade an rechten Trollen abgeht, wie das passiert, was man sonst manchmal bei den Macherinnen von solchen Projekten gar nicht so transparent mitbekommt und er macht es extrem transparent. Er hat am Anfang noch versucht, zum Beispiel diese Hasskommentare und so in den Griff zu kriegen, musste den abschalten, dann wird dieses Video jetzt ständig zum Beispiel wieder neu hochgeladen, um dann dort wieder mit aktivierten Kommentarfunktionen, dass eben der ganze Hass abgeladen werden kann und so weiter und so fort. Also wenn ihr so ein bisschen verfolgen wollt, was denn mit Macherinnen passiert, die sowas veröffentlichen, könnt ihr das gerade ganz spannend bei ihm in den sozialen Netzwerken verfolgen. Also, Only Love hierfür. Kritisch muss ich sagen, finde ich den Artikel an sich, denn die Mopo schreibt in diesem Artikel ja sogar, dass sie mit in irgendeiner Form beteiligt waren an der Umsetzung dieses Films. Und dafür, genau wie du schon gesagt hast, fand ich diesen Artikel so schwach. Also selbst die Welt, die ja jetzt deutlich konservativer, glaube ich, nochmal ist und deutlich einen kritischeren Blick auf so etwas werfen könnte, durchaus. Selbst die finden irgendwie eine differenziertere Haltung da drauf, wie viele andere Medien. Und ich wollte das aber von der Mopo hier vorbringen, weil die scheinbar beteiligt waren daran und dann einen, finde ich, wie du schon gesagt hast, echt schwachen Artikel bringen. Insofern eine Spitze an die Hamburger Morgenpost, wenn ihr euch an sowas beteiligt, könnt ihr das auch besser featuren, promoten und da nochmal ein bisschen Haltung auch in der Berichterstattung zeigen, finde ich persönlich.
Ich glaube aber, dass du hier, wenn du selber beteiligt bist, kannst du Bericht erstatten. Da kann man sich fragen, ob das selber schon Promotion für das eigene Produkt ist und ob man das sozusagen im Journalismus machen sollte, also Journalismus und PR zu verwechseln. Also ich hätte hier eher, wenn man beteiligt ist, aber da habe ich, das musst du wissen, das weiß ich nicht, sollte man eher keinen Artikel schreiben, weil dann wird der Artikel schnell zu einer PR-Aktion. Und wenn man keine PR-Aktion will, dann sollte sozusagen nochmal diese Thematik in einem Leitartikel oder in einem wirklich einen Kommentar aufgreifen. Das ist sozusagen, also das war, dahin ging die Kritik, weil der Artikel war ja, versuchte ja so nüchtern wie möglich zu sein, aber dadurch ist er ein PR-Text und nicht nochmal eine Fortführung, eine Kommentierung, nochmal eine Klarstellung, warum macht das die Mopo und so weiter, warum hat sie sich da beteiligt? Also das ist sozusagen hier der Zugang. Und das andere, was du gesagt hast, das finde ich auch sehr interessant, zu sagen, okay, also ich glaube, das ist noch etwas, darüber hat man der Artikel nicht geschrieben, das hätte ich gerne gehabt, sozusagen, dass man lernen kann, wie eine sehr, sehr visuell starke oder auch eine ausstrahlungskräftige und mit einem auch prominenten Team zusammen produzierte Haltung gegen die AfD oder gegen Rechte in Deutschland sofort auf so eine Armada einer technischen Kritik trifft. Also dass man versucht, so das zu destruieren, das zu beschädigen und so weiter. Und das ist sehr aufschlussreich, weil viele, die selber davon nicht beteiligt sind, die nicht von betroffen sind und so weiter, können hier sehr genau lernen, was passiert hier, wie wird das gemacht, also was ist, womit muss man rechnen, wenn man selber aktiv wird und so weiter, wie kann man sich dagegen wehren, was kann man tun und so weiter. Das finde ich ein total wichtiges Learning und da würde ich mir wünschen, dass Andreas das nochmal stärker ausbaut, so ein bisschen vielleicht zu so einem didaktischen Tool heraus, also was kann ich tun, wenn ich halt von Rechten getrollt werde, wenn ich Content mache und dann irgendwie digital angegriffen werde und so weiter, ja. Welche Haltung kann man da rausnehmen und so. Das würde ich mir dann noch wünschen, um sozusagen auch da so ein Learning zu machen, weil die Inhalte und die Positionen, die sind ja alle bekannt, da ist ja nichts Neues geschaffen worden, das macht ja auch nichts. Aber das fände ich nochmal spannend, das in so einer Verbindung zu haben. Also von uns Verehrung, ein bisschen salty Verehrung und ja, das war das. Wow, wir steigen mit Verehrung ein, sehr, sehr selten für uns.
Ungewöhnlich, nicht wahr?
Liebe Fugis, dann kommt doch mal okay. Thema 2 auf uns zu. Thema 2 ist für Marc Thaddäus Süß und ich denke, wenn wir schon bei Komplexität und bei Verehrung sind, ich habe einen Artikel mitgebracht von web.de, ja, weil ich dort eines meiner E-Mail-Postfächer habe an alle Trolle da draußen, come in, fühlt euch wohl, aber tretet nicht auf den Teppich, der mein E-Mail-Postfach erst so richtig gemütlich macht. Den habe ich auch in Fugengold mitgenommen, halt in mein E-Mail-Postfach. Und da gibt es einen satirischen Wochenrückblick und ich glaube, das ist auch ein Thema der Verehrung für Marc, weil Marc ein ganz, ganz großer Fanboy ist. Ich fange mal an, es ist ein bisschen länger, aber es ist so schön, ich möchte ihn einfach in der fast Vollständigkeit vortragen. Der Titel ist Discount Shirin David beim Rap FKK. Laura Müller zieht intellektuell blank. Das ist ein Artikel vom 22.04.2024, released um 7.08 Uhr morgens. Und man sieht zum Einstieg, ja, man sieht ihn, den Schwurbelwendler, und auf seinen Armen trägt er Laura Müller, seine Ehefrau. Er strahlt natürlich wie immer grenzdebil und optimistisch. Optimismus willkommen in die Kamera und Laura schmiegt sich, wie es sich gehört, ganz zart an ihn heran. Naja, und dann hat man ein sehr großes Bild, man geht runter und dann beginnt es. Mal wieder eine stürmische Woche für Freunde der feingeistigen Wochenrückschau. Vollgepackt mit Comebacks und Breaking News, die als Diskurskatalysator sämtliche Social Media Kommentarspalten in Schlachtfelder verwandeln können. Und wieder ist die Haute Volée der Superprominenten ganz vorne mit dabei. Eine Kolumne von Marie von den Bänken. Diese Kolumne stellt die Sicht, das stellt web.de klar, von Marie von den Bänken dar. Informieren Sie sich, wie unsere Redaktion mit Meinungen in Texten umgeht. Ganz lustig, dass das sozusagen nach dem Intro kommt. Mhm. Jetzt beginnt der Text. Besonders im Fokus das Aluhut-Duo Michael Wendler und Xavier Naidoo. Beide Legenden der Verschwörungstheoretiker-Bubble hatten zunächst einige Jahrzehnte eher wenig Überschneidungspunkte. Musikalisch lagen zwischen Sie liebt den DJ.
Oh Gott.
Sie sieht mich nicht. Größere Qualitätsunterschiede als zwischen Annalena Baerbock und Lothar Matthäus. Also, jetzt auf dem Fußballfeld. Bei anderen Fähigkeitskategorien liegen die beiden ja oft ziemlich gleich auf. Bei Kenntnissen der englischen Sprache zum Beispiel. Zitat, I wish we have a little bit lucky. Zitat Ende. Und Bacon of Hope, Zitat Ende. Da schlägt die Kompetenzpolizei nicht unbedingt Alarm für den Verdacht der Hochbegabung. Dabei sind die Unterschiede ansonsten recht groß. Baerbock kommt, auch wenn man es nach ihren jüngsten Einlassungen zum Thema Nahostkonflikt nicht zwangsläufig vermuten würde, nach eigener Aussage vom Völkerrecht, während Lothar Matthäus unumwunden zugibt, Zitat, ich komme aus der Tiefe des Raumes, Zitat Ende. Baerbock und Matthäus jedenfalls, die Michael Wendlers und Xavier Naidoos der Politik, warten noch auf ihr Comeback. Der Wendler und der Schwurbler haben ihres diese Woche bereits auf den Boulevardtisch gelegt. Was Themenfelder abseits der musikalischen Einordnung betrifft, sind sich der Entdecker der 100% Mortalitätsrate, Klammer auf, Zitat, im September 2021 sind alle Corona-Geimpften tot, also Zitat Wendler. Und der Entdecker des größten Elitenskandals der Weltgeschichte, jetzt wiederum Zitat, Donald Trump hat tausende Kinder unter dem Central Park in New York gerettet, die dort gehalten wurden, damit Bill Gates und Bill Clinton ihr Blut trinken konnten, also für öffentliche Aussagen, immer sehr fremd gewesen. Was dagegen die Affinität zu faktenallergischer Querdenker-Propaganda angeht, hätten sie Zwillinge sein können. Ein interessanter Wink des Klatschblatt-Schicksals also, dass ausgerechnet Steuerflüchtling Wendler und Intelligenzflüchtling Naidoo diese Woche quasi parallel ihren Wiedereintritt auf die mittelgroße Showbühne feiern durften. Eine weitere Analogie in den Leben der Kognitivzwillinge Naidoo Wendler, nachdem beide in den letzten Jahren aus niveauhygienischen Gründen von RTL aus der DSDS-Jury zwangsexmatrikuliert wurden. Neue Überschrift. Wendler Gondeln Trauer tragen. Als Stringtanga. Aber was genau ist passiert? Also, der Wendler, dessen einzige Einnahme seit einigen Jahren der OnlyFans-Account seiner inzwischen nicht mehr minderjährigen Frau Laura Müller zu sein scheint, hat im Sexgame einen Ethikgang hochgeschaltet. Nachdem er gegen eine moderate Gebühr von knapp $50 pro Monat Aktbilder von seiner Gattin per Abo an seine und ihre, naja, Fans verkauft hat, landete er diese Woche den ganz großen Coup. Mit der Ankündigung, seine Frau Laura habe, Zitat, es sich endlich getraut, mit zwei Männern zu machen, Zitat Ende, heizte das Dienstlagner Marketinggenie die Vorfreude auf ein erstes Sextape mit seinem Nacktgoldesel an. Nur um dann ein, man muss es wohl so nennen, Musikvideo zu veröffentlichen, in dem sich Laura Müller selbst besingt. Zitat aus dem Song, ich mache es gerne im Auto, den Knüppel in der Hand, aber nur im Ferrari. Denn der ist mir bekannt. Zitat Ende.
Oh Gott, Markus.
Liebe Fugis, ihr müsst hier, ich empfehle euch sehr dieses große Musikvideowerk. Es ist euch nicht zu Ende der Artikel. Schaut es euch bei YouTube an. Neben niveauseitigen Rückfragen, aber auch hier wieder Zitat aus dem Song, mein Bruder ist schwerbehindert und sitzt im Rollstuhl bis gerade eben. Er ist tatsächlich aufgestanden, um diesen Müll auszuschalten. Das war ein Zitat von den Kommentatoren unter dem YouTube-Video. Gab es statt millionenfacher Streaming-Revolution überraschenderweise lediglich Kommentarrekorde. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Musikvideo jemals in so kurzer Zeit so viele vernichtende Kritiken sammeln konnte. Ich meine, Marc wird alles gleich hier verehren, also keine Panik, Fugis. Gegen Superstar, so heißt nämlich der Song und das Video, ist selbst Dragostea Dintei von Ozone, ein Welthit in der Ahnenreihe von Imagine, also John Lennon, Hey Jude von den Beatles oder Stairway to Heaven von Led Zeppelin. Und Dragostea Dintei ist der einzige Song, bei dem ich regelmäßig Autoradios zerstöre. Aber warum soll ich alleine leiden? Hier, Mai, Mayo, Maya. Also Song. Viel Spaß mit diesem Ohrwurm und vertrauen Sie mir. Man verliert dabei sehr viel weniger Hirnzellen als bei den 2 Minuten 52 Minuten geballten Fremdscham von Superstar. Der augenscheinlich als eher mittelmäßig getarnter Werbeclip für ein OnlyFans-Abo konzipierte Smash-Hit kommt mit außergewöhnlich geschmeidigen Lyrics daher. Ein Beispiel gerne. Doppelpunkt. Zitat. Bin auf OnlyFans Tag und Nacht. Ich weiß doch, was dich glücklich macht. Zitat Ende. Wer braucht schon hochgeistig verkopfte Literatur, Ergüsse wie von Westerhagen, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz, oder Grönemeyer, deine Liebe klebt, wenn er Perlen des Rotlicht-Raps wie, Zitat, schau auf mein Body, findest du mich heiß, deine Augen ziehen mich an, Martini liegt auf Eis, haben kann. Jetzt kommt es zum Ende, keine Panik, liebe Fugis, hat alles an ein Ende. Auch dieser Artikel. Fast 700.000 Euro im Monat für Laura Müllers Brüste. Gut, die Discount Sharon David legt bei ihren Texten nicht in allererster Linie Wert auf künstlerische Wertbeständigkeit, aber dafür trägt sie im Video nur einen Hauch von Nichts und dieses Nichts ist keinesfalls auf ihre geistigen Kapazitäten beschränkt. Nackt, natürlich, sieht man den selbsternannten Superstar nicht. Dafür soll man ja besagte $50 im Monat rausreißen. Eigentlich ein faires Angebot, kostet etwa dasselbe bei Dazen mittlerweile und man sieht den ganzen Tag langweilige Bälle hin und her fliegen. Aber anders als bei diesem Streaming-Kanal bekommt man eine weitere, beinahe unbezahlte Serviceleistung mit dazu. Der Wendler sinkt garantiert nicht. Ein bisschen flunkert sie in ihren romantischen Zeilen ein wenig, das muss man nach investigativer Kurzrecherche leider zugeben, aber wir im Rap-Biz nennen das künstlerische Freiheit. Und wie wusste schon Danger Dan, lieber von der Kunstfreiheit gedeckt als gar keinen Sex. Und Sex hat Laura Müller jede Menge. Im Prinzip rund um die Uhr, jedenfalls suggeriert sie das in ihrem als Musikvideo getarnten OnlyFans-Promo-Clip. Letzter Satz. Andererseits, andauernde Höhepunkte, zumindest wird sie erleben, davon kann ausgegangen werden.
Markus, Markus, durch was für eine Niveau-Limbo-Passage ziehst du uns hier? Geil. Okay, spontanes Motto dazu, dieser Artikel und das Thema ist wohl kein Bacon of Hope, sondern eine Wurst of Shame, um in diesem Bild des Artikels zu bleiben. Long story short, Rip. Ich habe deswegen, du hast mir neulich mal den Link zu diesem Video geschickt.
Ja.
Die Ohren geblutet, um mal einen berühmten YouTube-Clip zu zitieren. Also absolute direkt aus der Hölle. Ein Promo-Stunt. Natürlich meiner Meinung nach hundertprozentig im Bewusstsein, dass das absoluter Trash ist und wie wahrscheinlich richtig analysiert als Promo für OnlyFans. Ja, wirklich, das ist eine ganz, ganz große Shitshow in allen Dimensionen. Also erste Verachtung geht dafür, dass du auf web.de Nachrichten liest. Tut mir leid, dafür schon das erste. Zweite Verachtung, selbstverständlich an die Gattin des Verschwörungsschwurblers Nummer 1 und ihr absolut nicht existentes musikalisches Talent. Das ist wirklich ganz, 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 ganz... ist einfach richtig schlimm. Es gibt so Sachen, die sind trashig, an denen man noch ein gewisses räudiges Vergnügen empfinden kann. Aber das ist einfach, für mich zumindest, ganz, ganz tragisch, große Verachtung. Und dann muss ich ehrlicherweise noch dazu sagen, in dem Artikel wird mit richtig, richtig großer, sarkastischer, bis teils zynischer Kelle ausgeteilt, Marie von den Bänken, wenn ich mich richtig erinnere, selbst Influencerin, Model, die irgendwie auch auf ihren Seiten und so ganz, ganz viel Werbung einfach nur rausknallt. Also lustiger, sarkastischer, ironischer, teilweise vielleicht finde ich zu zynischer Artikel, wo man bestimmt noch auf andere wichtige Themen hätte eingehen können und nicht nur lästern über die beiden, weil es ja durchaus finde ich, auch weniger humorvolle Aspekte in dem Schaffen, in dem Werk von Wendler und Müller gibt. Ja, aber ich finde es auch mit, wie gesagt, fast zu großer Kelle ausgeteilt für jemand, der sich selbst irgendwie stolz als Influencerin bezeichnet und eigentlich ganz, ganz viel Werbung sonst auch nur raushaut. Aber okay, muss ja jeder erstmal schreiben, wie er will. Und deswegen von mir, wie gesagt, kein Bacon of Hope, sondern die Wurst of Shame in Gold für das Medienplattform, den Song und die Autorin. Verachtung.
Also mir hat der, ich wusste gar nicht, dass Marie von den Bänken Kolumnen schreibt bei web.de. Ich lese tatsächlich ja auch keine Artikel auf web.de, es sprang mir nur das so ins Bild. Ja, ja, aber bin dann, ja, aber das hat ein Fundstück, weil da so viel drin ist. Also erstmal, ich finde ja die Haltung, mit der sie ranschreibt, das Moment des satirischen Wochenrückblicks, in der auch, wir sind wir wieder bei der Drastik, aber bei einer anderen Form der Drastik, also bei dem so weiter drüber jazzen, aber so sprachlich so zu pointieren, das fand ich finde das sprachlich, das zu pointierte auch, sozusagen die Bilder, die sie aufmacht, die Bösartigkeit, die sie reinlegt, das finde ich recht unterhaltsam. Mhm. Also mich hat es unterhalten beim Lesen. Der Artikel ist jetzt nochmal das gleiche nochmal so lang. Ich habe 3 Seiten von 6 vorgelesen.
No way.
Und da geht es halt wirklich in einem riesen Zusammenhang nochmal raus. Ob dann die Pointierungen passen, ob dann die Bilder, die aufgemacht werden, cool sind, ob dann sozusagen jede Zuspitzung notwendig ist, das ist dann sozusagen erstmal dabei gar nicht wichtig, weil das ist eine Satire, das muss es drüber dressen, das muss es zuspitzen. Und ich finde diese Zuspitzung halt einfach in den ganzen Spitzen, die sie verteilt, einfach gelungen. Mhm. Das finde ich schon mal deshalb, also ich würde den Text als Text verehren, nicht die Sache selbst, über die sie dann schreibt. Und zwar kommt dann später noch, wie bei der Pocher-Show Xavier Naidoo auf die Bühne geholt wird und ja, so weiter. Das interessiert uns nicht. Uns ging es ja primär um die Schlagzeile. Es gibt hier das neue so-called Musikvideo von Laura Müller. Natürlich wieder mal kalkulierter Tabubruch oder vermeintlicher Tabubruch. Dann auch so dieses Ding, oh, alle werden diskutieren, es soll ein Musikvideo sein, aber es ist ein Promo-Ding. Ja, meine Güte, Musikvideos sind auch Promo immer für die Musik, für die Band, für die Artists und so weiter. Also Musikvideos sind immer nicht per se nur Kunst oder sonst was gewesen, sondern sie sind Werbeclips gewesen für die Musik. So, und dann hier ist es der Werbeclip für deren OnlyFans-Kanal. Das finde ich jetzt sozusagen überhaupt nicht problematisch oder so. Mhm. So, wenn man das machen sollte, sollte man ein cooles Musikvideo drehen und sollte man das mit einem Artist machen, mit einer Person machen, die sozusagen auch im Musikvideo sich nicht so hart darauf konzentriert, wahnsinnig sexy zu sein und wahnsinnig, also mit den Texten, man hat schon wirklich gemerkt, so, also, okay, wie war jetzt, was, ich muss ja nur die Lippen bewegen, weil ist ja eh so, ne? Das ist sozusagen, das hat nicht funktioniert. So eine Grundidee, das macht mich gar nicht aus, dieses Video ist halt natürlich, also da könnten wir jetzt in Deep Dive gehen, in Analyse, dafür haben wir aber leider keine Zeit. Das ist halt total daneben, aber es ist halt eben auch wahnsinnig fad und wahnsinnig langweilig, weil es so kalkuliert ist, weil man schon weiß, worauf es geht, ja, wo man sieht, wo alles kopiert wird und so weiter. Aber man weiß eben auch, oder diejenigen, die das produziert haben, die dahinter stehen und so weiter, also Wendler, Produktionsteam, bla, wissen doch, dass all das, jeder einzelne Moment aufgegriffen wird, um zu kommentiert zu werden. Und dann auch diese Riesenkommentare da drunter, da sind einfach unfassbar viele Kommentare, das ist Bewusstsein, ganz viele Menschen schreiben drüber, reden drüber und so weiter. Also dieser Aufmerksamkeitsökonomie, ökonomischer Erfolg, der ist doch halt gelungen und so, ja. Und es wäre eher spannend gewesen, wenn man es komplett ignoriert hätte und wenn es keine Kommentare gegeben hätte. Das hätte ich ja viel cooler gefunden, aber so ist natürlich völlig jede Strategie aufgegangen.
Ja.
Alles, was gewollt wird, ist aufgegangen, indem das so funktioniert hat. Und wenn man mit 13.700 jetzt, also wenn die Zahl stimmt, ich habe es nicht überprüft, weil ich bin nicht bei OnlyFans, dann sozusagen das in 700.000 im Monat verdient, ja toll, dann kann man ja noch mehr gewinnen und so. Also das ist sozusagen, das rüttelt an dem System gar nichts, an dem Ausverkauf seiner Ehefrau rüttelt das gar nichts und so weiter. Und das ist ja auch von ihr selbst bestimmt und sie ist ja die erfolgreichere Medienpersönlichkeit als er jetzt selbst und das soll man ja auch alles tun. Also da gibt es, also finde ich, auf der Ebene jetzt sozusagen aus der Kommerzialisierung gar nicht so viel zu kritisieren. Ich meine, dass der, also an seinen Verschwörungstheorien konntest du viel kritisieren. Du kannst an anderen Dingen kritisieren, aber dieses Moment, du machst ein Musikvideo als Promo für was anderes, nee. Du machst es so, dass alle sich darüber aufregen. Kalkulierter Tabubuch, ja, kennen wir 1000 Mal von anderen Themen. Auch nicht. Für mich ist das so, also zu dem, was du sagst, ist für mich die unendliche, aber ich mache ja kein Motto, aber ich möchte was loswerden. Es ist die unendliche Traurigkeit und Tristesse, Michael und Laura zu sein.
Oh ja, das ist wohl so. Sehr, sehr schön. Markus, ja, wir kommen nicht nur zu einer anderen Tristesse, wir kommen auch zu einer anderen Musikerin, zu einer anderen Hitmaschine. Und zwar habe ich eine Spiegel-Schlagzeile für dich, wo es auch zwar um die Schlagzeile geht, mich vor allen Dingen aber die eine Einschätzung des Themas und der größeren Einordnung dieses Themas geht. Es ist eine Spiegel-Schlagzeile vom 23.04. Wir nehmen heute am 24. auf. Hashtag Transparency, also ganz taufrische Schlagzeile. Und zwar: The Tortured Poets Department. Taylor Swift bricht auch in Deutschland mehrere Streaming-Rekorde. Ich zitiere aus dem Artikel. Mit ihrem 11. Studioalbum hat Megastar Taylor Swift auch in Deutschland gleich mehrere Rekorde aufgestellt. The Tortured Poets Department legte den erfolgreichsten Start der Geschichte hin. Taylor Swift ist ein globaler Superstar und Milliardärin und bricht regelmäßig Rekorde. Mit ihrem neuen Album hat sie dies auch in den deutschen Charts gleich mehrfach getan. The Tortured Poets Department hat vergangenen Freitag mit 11,5 Millionen Aufrufen den erfolgreichsten Streaming-Start jemals hingelegt, teilte GfK Entertainment mit. Noch dazu sei die 34-Jährige nun der meistgestreamte Artist an Veröffentlichungstag. Insgesamt 14,4 Millionen Aufrufe erzielte die Sängerin binnen 24 Stunden. Den Rest des Artikels sparen wir uns. Ich will lieber deine Einschätzung zu diesem, ich sag mal, Themenkomplex hören.
Ja, du, ganz einfach. Mein Motto sofort rausgeschrieben: bei allem Rekordfetischismus, Doppelpunkt, wo bleibt die Musik? Fragezeichen.
Yes.
Und das ist sozusagen etwas, was mir auffällt. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Taylor Swift. Ich werde mich als alter weißer Mann nicht erheben gegen die Swiftie-Armeen dieser Welt. Ich möchte erstmal einen kleinen Buchtipp aussprechen. Und zwar der einzigartige, der großartige, der wunderbare Jörn Glasenapp hat in der 100-Seiten-Reihe des Reglam Verlags ein wirklich hervorragendes Buch über Taylor Swift geschrieben. Meine Taylor Swift-Expertise stützt sich auf dieses Buch und auf Gespräche mit Jörn Glasenapp. Lieber Jörn, wenn du das hörst, danke für dieses Buch. Liebe Taylor Swift, when you hear it, I don't want to thank you for your music. Nein, aber das ist sozusagen dieses Moment, also wenn man über Taylor Swift spricht und niemand kann nicht über sie sprechen anscheinend in diesen Zeiten, der größte Popstar der Welt, wird auch in den nächsten Jahren noch so sein, also überragt wirklich ganz, ganz viele andere Künstlerinnen in jeder Hinsicht, aber es ist für mich immer fokussiert auf die nächste Megashow, der nächste Rekord, also Verkaufsrekord, Zuschauerinnenrekord. Und es geht um Rekorde, Rekorde, Rekorde. Das ist so wie früher auf der Kirmes. Gewinne, 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 Gewinne. Kaufen Sie ein Los. Gewinne, Gewinne, Gewinne. So ist Rekorde, 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 Rekorde. Wir reden über Taylor Swift. Rekorde, Rekorde, Rekorde. Also, und ich will dann einfach mehr die Leute, es gibt zu wenige, die wirklich über die Musik sprechen, die über sie als Star-Persona sprechen, die über sowas auch sprechen. Also natürlich sind alle so aus, wie macht sie das? Wie schafft man das? Becoming Taylor Swift und so weiter. Und ich möchte nicht despektierlich sein, weil ich habe über das Buch von Jörn Glasenapp auch wirklich gelernt, das muss ich so sagen, was wirklich ganz relevante und wichtige Themen bei Taylor Swift sind. Ob mich das interessiert als jetzt Markus Kleiner, als Musiknerd und so weiter, das ist ja eine ganz andere Frage, spielt aber keine Rolle. Also ich kann sozusagen diskursiv, ich kann musikhistorisch und so weiter, da kann ich ganz viel erkennen und könnte man ganz viel drüber schreiben, auch über Vermarktung, über Medialisierung und Star-Persönlichkeit und so weiter. Aber bei all dem ist es wirklich so, dass ich mich frage, was ist es denn nun wirklich musikalisch? Was ist denn die musikalische Eigensinnigkeit? Was ist der unique selling point von Taylor Swift? Wenn wir mal alles beiseite räumen, alle Performance, alle Inszenierung, alle Vermarktung, alle Rekorde, was bleibt denn, wenn wir über Musik sprechen, das ist für mich immer ganz fundamental, was bleibt denn musikalisch, wirklich, außer natürlich haben die super Produzentinnen, immer super Musikerinnen und so weiter, aber was macht Taylor Swift musikalisch so anders? Und da sehe ich relativ wenig und ich sehe auch relativ wenig, wo man wirklich über die Musik als Musik spricht, von daher, wo bleibt die Musik? Ein Artikel der Verachtung für mich.
Hervorragend. Ja, ich will auch Doch, so ein paar Sätze muss ich auch loswerden. Gar kein Verachtungsmotto natürlich. Ich finde auch, der Artikel ist leider prototypisch dafür, wie dass es diesen Fetisch für Zahlen gibt. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass du künstlerischen Erfolg oder Integrität nicht in Geld oder Streaming-Zahlen messen solltest, auf gar keinen Fall. Ich beobachte dieses Phänomen, also ich ganz persönlich, als Marc Süß, wie du es gerade so schön formuliert hast, mir gibt die Person und die Musik nichts. Ich sehe diese, anders als andere Popstars oder so, ich fühle es nicht in der Musik, ich sehe es nicht in der Persönlichkeit sozusagen, aber das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Ich beobachte aber die Phänomene außenrum, sozusagen eine ganz, ganz große Swiftie Army, wie sie sich ja auch selbst nennen, richtige Jüngerinnen, die wirklich alles auch konsumieren und kaufen, was da irgendwie mit reinspielt von ihr, und aber natürlich wahnsinnig viele, viele Kritikpunkte außenrum, die wirklich gar nicht zu Wort kommen oder die sehr wenig thematisiert werden. Ne? Also das geht von Kritik an der Musik, die natürlich von Fans mit ganz, ganz großen Namen, Joni Mitchell, Bob Dylan und ähnlichem verglichen wird, was ich persönlich gar nicht spüre. Gibt das Thema von egozentrischen Kleinoden, was sie produziert sozusagen. Es gibt vor allen Dingen im US-amerikanischen Kontext natürlich immer das Thema von sogenannten White Privilege Themen, die sie einzig und allein bedient und damit trotzdem der größte Weltstar wird und so weiter. Und das Drastischste fand ich, für alle, die jetzt schon in die Tasten hauen und uns natürlich als Anti-Swifties beschimpfen wollen, ein sehr, sehr drastisches Thema, was diese Swiftie Army angeht, ist, es gab im Rolling Stone einen Artikel darüber, dass ein Kritiker aus Angst vor diesen Swifties in einem Musikmagazin anonym schon die Kritik für das Album verfassen musste, weil er so viele Morddrohungen bekommen hat von den piecigen Swiftie-Fans sozusagen. Das fand ich extrem. Und das als jemand, der natürlich aus einer Punk- und Metal-Sozialisation auch irgendwie in Jugendjahren kommt, wo das aber trotzdem undenkbar war, dass du anonyme Kritiken schreiben musst. Deswegen, und ich glaube, ein Teil davon ist eben wirklich, dass du sagst, ja, es gibt diese Legendenbildung und diese Unumstößlichkeit, und die wird ehrlicherweise meistens in Zahlen legitimiert und nicht in einzigartigen Melodien oder ähnlichem. Und deswegen auch von mir einfach eine volle Packung Verachtung.
Okay. Marc, wir kommen zu deinem zweiten Thema, zum vierten Thema, ja, zur vierten Schlagzeile. Und wir bewegen uns jetzt nicht mehr bei web.de, sonst werde ich wieder gedisst von dir, sondern wir wechseln zum Stern. Und zwar zum Stern vom heutigen Tag, vom 24.04.2024 um 12.59 Uhr mit einer Lesezeit von 4 Minuten bemessen. Wir werden sehen, ob wir das einhalten.
Sehr gut.
Schlagzeile lautet: Suchtmediziner erklärt, wie abhängig macht TikTok. Und zwar ist es ein Artikel von Johanna Wagner. In der EU fürchtet man, die neue Version der App namens TikTok Lit könnte noch gefährlicher sein, noch süchtiger machen. Patrick Bach, der zur Medienabhängigkeit forscht, erklärt warum. Die EU kritisiert den mangelnden Jugendschutz von TikTok schon seit Jahren, genauso wie den chinesischen Mutterkonzern ByteDance. Ist TikTok denn gefährlicher als Apps wie beispielsweise Instagram? Oder ist der Jugendschutz der EU vielmehr politisch motiviert? Die politischen Motivationen kann ich nicht allumfassend beurteilen. Aber der Rabbit-Hole-Effekt, von dem eine Suchtgefahr ausgeht, ist bei TikTok stärker als bei den anderen Apps. Zum einen, weil es sehr kurze Videos sind, die automatisch hintereinander abgespielt werden. Zum anderen führt der Algorithmus bei TikTok dazu, dass die Inhalte besonders stark daran adaptieren, was die User gerne sehen. Dadurch, dass die Videos sehr schnell aufeinander folgen, konsumieren User eher unbewusst, ohne über ihr Verhalten zu reflektieren. Es fällt ihnen schwer, ihr Verhalten gut zu kontrollieren. Es entsteht ein Sog. Auch deswegen verbringen Menschen dort mehr Zeit als auf anderen Apps. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen komplett falsche Vorstellungen davon haben, wie viel Zeit sie auf TikTok verbringen. Und vereinfacht gesprochen, je mehr Zeit dort verbracht wird, desto höher die Suchtgefahr. Jetzt kommen wir zum Interviewteil. Mhm. TikTok Lit ist in der EU bisher in Frankreich und Spanien verfügbar. Wer mehrere Stunden Videos schaut oder Inhalte bewertet, kriegt digitale Münzen, die man wiederum in Gutscheine umwandeln kann, beispielsweise für Amazon. Antwort von Patrick Bach, genau. Dadurch werden alle Effekte, die TikTok so gefährlich machen, nochmals verstärkt. Der User bleibt dran, weil er dadurch Geld verdienen kann. Gleichzeitig liked er mehr, weil er dafür bezahlt wird. Dadurch lernt das System noch besser, was der User mag. Es kann ihn noch effizienter bei der Stange halten. Nur, das alles wiederum kann man TikTok nicht vorwerfen. Genau darum geht es bei dem Hersteller ja. Genau dadurch verdient er sein Geld. Zweite Frage. Die EU sieht in dieser neueren Version die Gefahr schwerer Schäden für die psychische Gesundheit der Nutzenden. Sie nutzt drastische Worte. Zu Recht, Antwort Patrick Bach. Hier kommt es natürlich darauf an, was man als schwere Schäden definiert. Klar ist allerdings, dass durch die Nutzung von TikTok abhängige Verhaltensmuster entstehen können, die eine starke psychische Belastung und schwere psychosoziale Folge für Betroffene mit sich bringen kann. Letzter Punkt, ich lasse dann hinten raus was aus. Was sind das für Folgen? Antwort Patrick Bach. Weil man ständig das Handy in der Hand hat, schafft man es nicht mehr, den Verpflichtungen des Alltags nachzukommen. Bei Kindern fällt dadurch zum Beispiel das Leistungsniveau in der Schule ab oder sie vernachlässigen soziale Aktivitäten wie ihren Sportverein. Ist die Sucht sehr stark ausgeprägt, dann können die Betroffenen das Verhalten überhaupt nicht mehr kontrollieren. Sie haben einen hohen Leidensdruck. Sie nehmen das Handy dann zwar nicht mehr gerne in die Hand, tun es aber trotzdem. Das kann zu einer Negativspirale führen. Sie fühlen sich schlecht, weil sie so viel auf TikTok sind und verdrängen diese negativen Gefühle mit TikTok.
Alles klar. Spannender Artikel, richtig spannendes Thema, finde ich. Auch sehr, sehr viel in letzter Zeit drüber gelesen, mich damit auseinandergesetzt. Dahinter steckt ja so aus Design-Nerd-Sicht, was das nennt sich Dark UX-Pattern. Also dunkle Nutzererfahrungsmuster sozusagen. UX-Design nennt sich User Experience Design und da geht es eben genau darum, also wie erhöhst du die Screentime, wie erhöhst du durch Design-Tricks, durch Funktionalitäten von zum Beispiel Apps die Zeit, die Leute in diesen Applikationen verbringen. Bei Spielen geht es dann manchmal darum, mehr Geld auszugeben, länger dran zu bleiben und so weiter. Da gibt es verschiedene sozusagen von diesen Pattern. Manche sind Disguised Ads, also versteckte Anzeigen zum Beispiel, versteckte Kosten, die es dabei gibt, Friendly Spam und so weiter. Da gibt es eine Reihe von diesen dunklen UX-Pattern sozusagen und da sind natürlich diese Apps absolute Vorreiter. Das war mit Tinder teilweise schon so und ist jetzt eben mit TikTok ganz extrem. Zu den politischen Dimensionen habe ich persönlich noch keine zuverlässigen Quellen gefunden. Das gibt es immer so als Gerücht oder als Vorahnung und wo liegt da jetzt was und wie nutzt China Daten und so weiter, gibt es jetzt mittlerweile in den USA, aber auch Ableger von TikTok und so. Das heißt, zu der Dimension kann und will ich gar nichts sagen, aber was dieses Thema Suchtverhalten zu Applikationen angeht, das ist aus der Erfahrung und dem, was ich aus beruflicher Sicht als Designer sozusagen weiß, auf jeden Fall so. Und da gehören alle Social Media Apps eigentlich mit rein und die stellen schon so eine reale Suchtgefahr dar. Bei all den Untersuchungen ist natürlich die ganz große Frage, mir fehlt nach wie vor einfach die klare Ansage zum Thema Eigenverantwortung bzw. Verantwortung, wenn es gerade um Kinder geht, die oft rangezogen werden, für die Erziehungsberechtigten. Es ist eine ganz andere Frage, eine moralische, ethische Frage, was diese Entwickler sozusagen für eine Verantwortung haben in der App-Entwicklung. Solange es da aber keine Restriktionen gibt und die gibt es auf absehbare Zeit, denke ich nicht, wird es auch nicht geben, empfehle ich, sich die Dokumentationen anzuschauen. Gibt es auf Netflix oder so zum Beispiel von den Google-Aussteigern unter anderem und anderen, die ganz klar über Smartphones im Allgemeinen auch sprechen und das Suchtverhalten, das es da gibt, die ihren Kindern allen im Silicon Valley, zumindest die Insider waren, überhaupt gar kein Smartphone überhaupt erst in die Hand drücken. Und deswegen ist diese Diskussion um TikTok gerade sehr heiß, aber ehrlicherweise überhaupt nichts Neues, sondern eigentlich, es wird immer nur wieder aufgewärmt, was man sowieso schon weiß. Und deswegen Verehrung für diesen Artikel, für das Thema besser gesagt, sehr salty allerdings dahingehend, dass die Kernthemen, nämlich wie kannst du denn so ein Ethikthema mal wirklich an den Start bringen für Entwickler, so dass es greifen würde und wenn das nicht geht, was sind eigentlich wirklich praktikable Tipps, auch vielleicht für Erziehungsberechtigte, die keine Ahnung vielleicht haben, die selbst gar nicht Anwender sind und eher so eine vage Sorge dafür haben. dann nehme ich ein cheesy Motto. TikTok, TikTok, Screentime ist keine Lebenszeit. So würde ich mein Motto gestalten. Ja.
Okay, ja, ich finde, ich kann das voll nachvollziehen, was du sagst. Ich finde, man diskutiert, vermischt ganz viele unterschiedliche Themen bei diesem Thema oder bei diesen also vergleichbaren Themen. Das eine ist sozusagen so, dass Medien immer eine Form von Sucht auslösen können. Das ist ein Thema, was schon seit Ewigkeiten diskutiert wird, aber meistens auch nicht gut diskutiert wird, weil dann immer ganz viel sozusagen, ja, also welches Bild des der MediennutzerInnen hat man, wie sieht man sozusagen, welche Bildungsthematik spielt hier eine Rolle, wie spielt die soziale Situierung, die Herkunft so eine Rolle, Milieus, in denen man sich bewegt, welche Aufgabe haben Schulen, welche Aufgabe haben Eltern. Also das ist schon mal ein ganz großes Portfolio, über wen sprechen wir hier. Bei SchülerInnen sind natürlich Eltern in der Verantwortung, ja. Aber es gibt auch irgendwann den Moment der Selbstverantwortung, weil es gibt diese Mediensüchte eben auch bei Menschen, die 20 sind, 30 sind, 40 sind, älter sind sozusagen, wo man einen hohen Bindungseffekt an die Medienumgebung hat, die man jeden Tag nutzt und so weiter. Und man fällt da ganz immer mal wieder, kann man in Rabbit Holes fallen, aus denen man so schnell gar nicht rauskommt, so einen Strudeleffekt hat, in dem man dann sozusagen hineingezogen wird und abtaucht. Das ist aber auch bei der Musik, also macht Musik gewaltbereit, machen Filme gewaltbereit, machen Games gewaltbereit. Also das sind immer relativ, also das sind aber wiederkehrende Erklärungsmuster und es gibt bis heute nicht wirklich, finde ich, also natürlich das ist bei Games wiederum anders, aber bei bestimmten Medienthemen sind Sachen gut erforscht, aber es gibt keine wirklich soliden Studien, die wirklich mal ganz genau kulturvergleichend international hingehen. Was bedeutet das konkret? Wie kann man das messbar machen? Was sind, abgesehen von Einzelfällen und so weiter, wirkliche Konsequenzen dieser Mediennutzung? Wie kann man sich politisch reingehen? Ich meine, wir reden über Privatunternehmen, die dann so etwas auf den Markt schmeißen, die aber dann Firmensitze zum Beispiel nicht in Deutschland haben. Die kannst du gar nicht anzeigen. Ich habe mein Buch Streamland vor knapp 4 Jahren veröffentlicht, genau zu der Thematik, wie das so Streaming, Video-on-Demand-Streaming-Anbieter machen und so weiter. Und dann ist man sofort, also ganz schnell als Reaktion, ja, Sie halten uns für dumm, aber wir sind nicht dumm, wir machen das so. Und dann geht es gar nicht um jemanden für dumm zu halten, sondern zu sagen, okay, wie sind Medien seduktiv? Wie verführen sie mich zur Nutzung? Wie halten sie mich dran? Und was machen die Entwicklerinnen, dass genau das passt? Welche Bedürfnisse werden getriggert und so weiter? Das ist so ein komplexes Thema, das meistens so vereinfacht und runter dekliniert wird und dann immer wiederkehrende Phrasen bei jedem neuen Medium kommt es immer wieder vor. Aber es gibt so wenig Lösungswege, es gibt so wenig Handlungsprogrammatik, weil im Endeffekt das Bedürfnis, die Verführung, man erliegt der Verführung. Man denkt, ich muss hier Instagram, Facebook, TikTok, ich muss YouTube, ich muss überall dabei sein, mitmachen und so weiter. Muss man doch machen, so, ja. Und dass dieses, also gegen diese Übermacht der Bedürfnisskalen, man eigentlich gar nichts machen kann und Technologieentwickler, MedienentwicklerInnen und so weiter genau das wissen, genau das bedienen und so weiter und dann verkauft jetzt immer, es ist die größte Befreiung, es ist das Beste, man kann sich noch mehr einschreiben, noch mehr Interaktion und so weiter und man weiß aber, wie das 10. Stück Torte, was man hintereinander isst, ich sollte es vielleicht nicht tun, mein Cholesterinspiegel will das nicht oder wie dann den 92. Gin Tonic, wo man sagt, ey, bei 89 wäre es okay gewesen, man macht das trotzdem und so weiter. Und da steht sich halt der Mensch als Mensch immer wieder selbst im Wege. Halleluja und Amen, liebe Gemeinde.
Sehr, sehr schön. Markus, wir kommen zur 5. Schlagzeile. Jetzt bringen wir meine ersten Schlagzeilen, die beiden zusammen. KI und Musik, es ist eine Schlagzeile aus der Visions, dem Musikmagazin. Eine Newsmeldung vom 4.4. von Jonas Silbermann schön. Und zwar Dein Kreuz gegen Hakenkreuze, neues Video von Die Ärzte. Auch gut 2,5 Jahre nach Veröffentlichung koppeln Die Ärzte mit Demokratie eine weitere Single mit Video aus ihrem Album Dunkel aus, leider aus aktuellem Anlass. Eigentlich wollten Die Ärzte verständlicherweise keine Single mehr aus ihrem aktuellen Album Dunkel veröffentlichen. Immerhin ist die im September 2021 erschienene Platte gut 2,5 Jahre alt. Allerdings passe der Albumcloser Demokratie laut Band leider grad. Trauriger Anlass für die Single-Veröffentlichung ihres flammenden Plädoyers für die Demokratie, der zuletzt immer deutlichere Rechtsruck und Rechtspopulismus in Europa und Deutschland. Passend dazu singt Farin Urlaub zum Schluss: Dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an. Das spiegelt sich auch im neuen Video wieder, das ganz bewusst und leider auch passend mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurde und etwa Banner mit der Aufschrift Demokratie verteidigen, Rechtsruck stoppen zeigt. Fake BFR gegen Fake News, noch tiefsinniger schafft nur HAL 9000 oder Skynet, erklären die Ärzte dazu. Für alle jüngeren Fugis, die diese Anspielung nicht verstanden haben, da müsst ihr in die 90er Jahre Videothek gehen und euch so 2001 oder den Terminator ausleihen. Das nur als Zuhörerinnen-Service von meiner Seite aus. Markus, ich weiß nicht, ob du die Single gehört hast, das KI-Video von den Ärzten dazu gesehen hast oder dich überhaupt mit dem Thema dieser Platte schon auseinandergesetzt hast.
Oh ja, also Verachtung und nochmal Verachtung. Artikel und Video, Song, Platte, Band, alles. Also ich finde, es ist eine völlige Banalisierung von Politik, es ist eine Überbewertung von den Ärzten als politische Speaker, als Menschen, die sozusagen ausgehend von der Popmusik in politische Debatten einstellen sollten und so weiter. Ich finde, das hat immer so ein Feel-Good, ja, das fühlt sich so gut an. Das ist so, aber auch ein bisschen lustig immer, so ein bisschen auch mit Augenzwinkern, weil es soll ja nicht zu hart sein, weil wir ja die Crowd nicht überfordern. Mhm. Es muss ja immer noch konsumierbar sein, es muss noch kaufbar sein, es muss dann aber auch medial, darf es gar nicht so sperrig sein und so weiter. Man ist ja auf den großen Bühnen, man ist ja im Mainstream und dann muss man es sozusagen gefühlig zugänglich machen und so weiter. Und das finde ich echt immer schwierig. Die Ärzte haben politische Songs, ja, die eine Relevanz haben und eine zeithistorische Relevanz vielleicht haben und so weiter. Aber ich finde immer, wenn man das Thema hat, dass die Ärzte politische Themen aufgreifen, finde ich das komplett misslungen. Ich finde diesen Song misslungen, ich finde das Video misslungen. Ich habe überhaupt keinen, also es regt mich wahnsinnig auf, weil das so eine Persiflage von politischer Haltung ist oder von politischem Pop ist. Oder dann, also das ist ja auch kein Punk mehr, wie auch die Toten Hosen lange schon keine Punkband mehr sind. Und das muss man ja auch nicht sein, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und so weiter. Man kann es sein. Es gibt gute Beispiele, wie man noch bis 90 Punk sein kann und auf der Bühne stehen kann oder mit 80 und so. Da muss man einfach mal nach Blackpool fahren, ja, zum Rebellion Festival. Und dann sieht man alte, aber das ist egal. Ich finde, das, was mich aufregt bei den Ärzten, ist immer die Verniedlichung von Politik, die Banalisierung von Politik. Das immer das Augenzwinkern und alles muss irgendwie ein Good Feeling haben. Das wiederum sozusagen, man kehrt im eigenen Vorgarten und dann sagen alle, wie schön sind die Blumen, wie schön ist dein Vorgarten und so weiter, dann verlässt ihn aber nicht. Man ist nicht mutig, man macht nicht was, was sozusagen vielleicht viel zeitgemäßer ist, was eine wirkliche, auch haltungsvolle Intervention wäre und so weiter. All das macht man nicht, man macht same, same, but not different. Also man macht es immer gleich, seit es diese Band gibt. Und das finde ich aus einer Perspektive von Pop und Politik verachtenswürdig. Das finde ich kontraproduktiv. Und da macht man es den politischen GegnerInnen, die man ja so herausstellt, macht man es wahnsinnig einfach, weil das kannst du mit einem Augenzwinkern wegwischen. Mhm. Das kannst du, also da, das ist, hat ja überhaupt keinen Impact für gar nichts so. Es gibt eine Band, die auch einen sehr aktuellen Song released hat und die aus einer, gerade auch aus einer Perspektive der einer durchaus der Linken eine Position gebracht hat, die sehr unbeliebt gerade ist und die ein Thema aufwirft, das kaum behandelt wird, das eigentlich weggedrückt wird. Das ist nämlich die Antilopen-Gang mit Oktober in Europa und diesen aufkeimenden Antisemitismus, diesen starken, diesen fast schon flächengreifenden Antisemitismus zum Thema machen. Auch in ihren vermeintlichen Bubbles, in denen sie sich so bewegen und so weiter. Und das sehr pointiert machen, das sehr deutlich auf den Punkt stellen, ein sehr, sehr bedrängender Song. Und das ist ein Song zur Zeit. Das ist eine mutige politische Haltung, ist eine notwendige, auch pop-politische Haltung, eine Positionierung, ja, die aber überhaupt nicht so hochgejazzt wird von irgendjemanden wie dieses kleine, bedeutungslose, dieses politik-persiflierende Liedchen der Ärzte. Und sowas kann ich absolut nicht verstehen, denn die Antilopen-Gang hat wirklich ein Statement geblieben und das bleibt auch. Und das ist sowas, das hat eine Stärke, das zeigt, was Ästhetik kann, das zeigt, was Pop kann. Das zeigt aber auch, was haltungsvolle Künstler sind, in dem Fall der Antilopen-Gang. Und das, was die Ärzte machen, ist die Persiflage davon. Und das ist sozusagen Motto, ein Thema der Verachtung. Und ich ringe gerade auch noch mit meinem Motto. Und ich würde sagen, wer Politik mit Persiflage verwechselt, sollte sich politisch nicht äußern.
Sehr schön, mein Lieber. Ich gehe mit in dem Thema der Verachtung, muss noch anfügen, nach 2,5 Jahren hätte man auch einen neuen Song raushauen können, vielleicht einen inhaltsstärkeren. Und vor allen Dingen, wenn wir heute schon so viel über KI gesprochen haben, hätte man ein etwas weniger eitles, quatschiges Video dazu machen können.
Ja.
Aber gut. Markus Fugis, Final Countdown. Es gibt noch eine sechste, letzte Newsmeldung, mit der du mich hier vor der Podcast-Öffentlichkeit
herausfordern
willst.
Ja, The Final Countdown. Also es ist ein Artikel aus dem Philosophie-Magazin vom 19. April diesen Jahres. Und es geht um eine Dankesrede, die dort abgedruckt worden ist. Und die, als Reflexion, also das Buch, um das es geht, ist ein sehr spannendes Buch. Und es ist eine sehr gute, glaube ich, Reflexion auch für das, was wir ein bisschen hier verhandelt haben auf verschiedenen Ebenen. Das ist ein bisschen komplexerer Artikel. Ein bisschen ausführlicher, wir nehmen uns heute ein bisschen mehr Zeit, weil wir auch diese Unterschiedlichkeit der Themen bespielen. Es geht um den französischen Schriftsteller und Philosophen Guillaume Pauli und um sein fantastisches Buch, das ich allen empfehlen kann, Geist und Müll. Und er hatte den Günther-Anders-Preis bekommen, hat eine Dankesrede gehalten und diese Dankesrede ist im Philosophie-Magazin abgedruckt worden. Also es ist jetzt kein Artikel einer Journalistin zu Thema XY, sondern es ist diese Dankesrede. Aber ich fand die Thematik, also dieses Buch finde ich fantastisch und sehr zeitgemäß. Kann ich allen Fugis empfehlen. Und ich finde diese Rede und diese Haltung und das, was er sozusagen präsentiert, sehr spannend. Nochmal auch als Abschluss für die heutige Kulturschlagzeilen-Folge. Ich fange mal an zu erzählen. Ich habe einiges rausgekürzt, aber wir müssen uns ein bisschen Zeit nehmen. Die Dankesrede heißt »Etwas Besseres als der Optimismus«. Der Philosoph Guillaume Pauli erhält für sein Buch Geist und Müll von Denkweisen in postnormalen Zeiten den Günther-Anders-Preis für kritisches Denken. In seiner Dankesrede, die er am 14. April in Wien hielt, sprach er über sein freiwilliges Außenseitertum, Optimismus als Ideologie und den Todeskuss der Maschine. Und jetzt beginnt Pauli, es war jetzt sozusagen Einleitung von der Redaktion vom Philosophie-Magazin, jetzt Auszüge aus der Dankesrede. Vielleicht kann ich meinen Dank am besten wie folgt zum Ausdruck bringen. Hätte ich zwischen allen möglichen Ehrungen wählen dürfen, die für Autoren in Frage kommen, hätte ich mich ohne Zweifel für diesen einen Preis entschieden. Nicht unbedingt, dass ich mich ihm würdig wüsste, sondern weil mich die Wertsetzung anspricht. Ich konnte nicht wählen, wurde aber gewählt. Darum gratuliere ich der Jury für die weise Entscheidung. Von den mehreren Aspekten, in denen ich mich Günther Anders verbunden fühle, möchte ich gleich einen erwähnen. In einem Brief aus dem Jahr 1963 wirft Anders seinem Adressat Theodor Adorno vor, dieser habe sich, Zitat, anerkannt als offiziell zugelassener Papst der Radikalität in der ominösen und jämmerlichen deutschen Bundesrepublik, doch irgendwie häuslich eingerichtet. Zitat Ende. Vom Sperrfeuer der Kritik bleibt auch die Stellung des kritischen Theoretikers nicht verschont, die ihm in der bestehenden Ordnung eingeräumt wird. Man kann nicht so anders weiter, Zitat, also unter anders, als ein Professor Nietzsche leben oder als ein surrealistischer Geheimrat, Zitat Ende. Obgleich es an einen Schwindel grenzt, meinen sehr bescheidenen kritischen Beitrag in irgendeiner Verbindung mit beiden erwähnten Denkern zu setzen, kann ich zumindest behaupten, dass ich immer die Position des freiwilligen Außenseiters gehalten habe. Allerdings ist selbst die Branche der verbeamteten Radikalität am Entschwinden und darum gebührt mein Dank zuallererst der Tatsache, dass es einen Preis für kritisches Denken überhaupt noch gibt. Zu einer Zeit, in der selbst ein angenehm warmer April nicht ohne unterschwellige Unruhe genossen werden kann, zu einer Zeit, die von ihren Chronisten zunehmend und ganz unaufgeregt als Vorkriegszeit bezeichnet wird, ist kritisches Denken mehr denn je unerwünscht. Laut einer weltweit angelegten Studie treten immer mehr Zeitgenossen in Nachrichtenstreik. Sie weigern sich zunehmend, sich über Massenmedien zu informieren. Ich lasse einiges aus. Auf den Blickwinkel kommt alles an. Wenn sich die Fakten nicht mehr leugnen lassen, bleibt einem die Klickfreiheit, um diese so oder so optimistisch oder pessimistisch serviert zu bekommen. Ganz demokratisch darf jeder entscheiden, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Wobei, ganz frei ist die Wahl nicht, denn immer öfter wird eine Parole von Karl Popper bemüht, jenem Stichwortgeber des Konsensliberalismus. Zitat Popper, Optimismus ist Pflicht. Zitat Ende. Angesichts der Tatsache, dass insbesondere in Deutschland das Pflichtbewusstsein ganz schnell in Fanatismus ausarten kann, klingt das wie eine kaum verborgene Drohung. Wer als Pessimist gelesen wird, läuft Gefahr, an den Pranger gestellt oder schlimmer noch, totgeschwiegen zu werden. Was das Buch betrifft, das Anlass der heutigen Auszeichnung ist, die wenigen Medienrezensenten, die Geist und Müll überhaupt besprochen haben, konnten sich nebst allerlei Komplimenten nicht verkneifen, es als pessimistisch bzw. hochpessimistisch zu bezeichnen, was marketingtechnisch nicht gerade förderlich ist. Darüber beschwere ich mich nicht, denn ich bin da in guter Gesellschaft. Angefangen mit Günther Anders selbst, der diesem Vorwurf mit seinem charakteristischen schwarzen Humor entgegnete, Zitat Anders, pessimistisch ist noch viel zu optimistisch ausgedrückt, Zitat Ende. Gefühlsexhibitionismus ist ein beliebtes Mittel, um eine argumentierte Auseinandersetzung unmöglich zu machen. Eine Emotion lässt sich nicht widerlegen. Nicht nur in sogenannten sozialen Medien, nicht nur im rechten Lager haben sich Meinungsmacher in Stimmungsschleudern verwandelt. Das bedeutet beileibe nicht, dass wer weiterhin auf kritisches Denken setzen will, Gefühle verbannen oder unterdrücken sollte. Nur gilt es, die unausgesprochenen Annahmen zu entlarven, die mit der Zurschaustellung der Gefühle hineingeschmuggelt werden. Zum Beispiel ist eine Pflicht zum Optimismus eine höchst verdächtige Forderung. Wie kann man denn zu einem Temperament oder einer Gemütslage verpflichtet werden? So, das geht die ganze Zeit so weiter. Er kommt zum Begriff der, also woher kommt der Begriff Optimismus, Pessimismus, was ist Fatalismus und so weiter. Das überspringe ich alles. Ich möchte noch 2,5 Passagen zitieren. Lasse einiges aus. Neuerdings kursiert aus dem Silicon Valley ein sogenanntes techno-optimistisches Manifest, verfasst von Mark Anderson, einem Softwareentwickler und geistigen Unterstützer von Donald Trump. Theoretisch vollkommen belanglos ist das Manifest nicht deswegen harmlos, hat doch das 20. Jahrhundert zu Genüge gezeigt, dass auch falsche Ideen sich verwirklichen lassen, sobald sie mit Geld und Staatsgewalt unterstützt werden. Ich finde es insofern erwähnenswert, als es einem Eindruck ziemlich genau bestätigt. Demnach sind Techno-Optimisten weder Apokalyptiker noch Utopisten, sie huldigen Eigenschaften wie Ehrgeiz, Aggressivität und Unnachgiebigkeit, singen das hohe Lied des Neoliberalismus und glauben inbrünstig an die unendliche Freiheit, die uns die Technologie sehr bald bescheren wird. Doch dafür müsste vorerst eine ominöse Elite ausgeschaltet werden, die seit 6 Jahrzehnten anhand von Zombie-Ideen eine massive Demoralisierungskampagne führe. Interessant ist die Liste jener Begriffe, die hier als kommunistisch gebrandmarkt werden. Existenzielles Risiko, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, Vorsorgeprinzip, Risikomanagement, Grenzen des Wachstums, Entschleunigung oder auch Tech-Ethik. Macht nicht ein solcher Optimismus erst recht neurasthenisch? Wie ein Evangeliker auf Speed gelobte Andressen, Zitat Andersen, wir glauben, dass künstliche Intelligenz unsere Alchemie ist, unser Stein der Weisen. Wir sind buchstäblich Sand zum Denken. Zitat Ende. Und das sozusagen, die Rede geht noch weiter. Wunderschöner Artikel, wie ich finde, bin sehr gespannt, was du sagst, Marc, wie du dich positionierst, was dein Motto ist für Verehrung, Verachtung oder was auch immer.
Fantastisch. Schön zum Abschluss. Kleiner hat es auch nicht, ne?
Nö.
Okay. Unfassbar viele Themen aufgemacht. Sehr, sehr spannende Artikel. Habe ich nicht gelesen. Ich kenne auch Guillaume Paoli nicht. Also ich habe den Namen gehört. Ich habe nichts von ihm gelesen. Insofern total interessant, sich über seine Rede zur Preisverleihung dem anzunähern. Man muss natürlich, glaube ich, einschränkend sagen, dass er, so kommt es mir von außen vor, natürlich in einer absolut intellektuellen Nische ist. Allein die Diskussion, dass die Deutschen verschrieben oder nicht zu optimistisch seien, kriegt man, glaube ich, nicht in jeder Alltagslebenssituation mit. Da braucht man einen bestimmten Blick auf die Welt. Deswegen finde ich den Artikel schon mal extrem interessant. Also auf jeden Fall, soweit ich das nachvollziehen kann, von außen Verehrung für die Haltung, weil die sehr differenziert ist. Und ich glaube, dass er an extrem wichtige Themen anknüpft. Ich kann die auf seinem philosophischen Level natürlich nicht kommentieren, sondern eher die kleinen Auswüchse, über die er spricht, zum Beispiel neoliberale Techno-Pamphlete aus dem Silicon Valley, die mit Sicherheit, soweit mein Eindruck aus der Tech- und Startup-Szene in Europa und in Deutschland, relativ unkritisch übernommen werden, wo man immer nach dem Streben für Selbstoptimierung auf sehr, sehr einfache Mechanismen rausläuft sozusagen. Auch mein absolutes Trigger-Thema ist immer, wie so Selbstoptimierer, Tech-Leute dann Philosophien vereinfachen. Die predigen zum Beispiel alle Stoizismus oder sowas, aber also ein auf drei Sätze runtergekürztes Verständnis davon und denken, das ist so ein tough motherfucker Mindset, so morgens um 5 aufstehen und Halbmarathon laufen und dann bin ich voll der Startup-Stoiker so und zieh voll durch. Naja, egal. Aber zurück zu dem Artikel. Ich fand extrem interessant, also er spricht über die Ideologie des Optimismus und den Todeskuss der Maschinen. Ich glaube, soweit sind wir nicht so richtig eingestiegen, diesen Maschinentodeskuss. Das hätte mich noch interessiert, das lese ich mir im Nachgang dann durch. Es gibt fantastische...
Da geht es um KI auch. Aber das ist sozusagen, lest euch das nach, wir verlinken das ja auch. Das wäre jetzt zu ausführlich geworden in dem Moment.
Ja. Naja, auf jeden Fall finde ich es immer interessant, wenn jemand radikale Haltung einnimmt oder sich überhaupt traut, so eine Haltung einzunehmen. Insofern, also ich höre, was du vorgelesen hast, was er sagt, kann den Diskurs leider nicht so ganz folgen. Ich höre, was er zu dem Thema Techno-Optimismus sagt. Da bin ich voll bei ihm. Glaube, es ist trotzdem eine Nischenhaltung, wenn man die Deutschen als zu optimistisch sieht. Das fühle ich nicht, das sehe ich sozusagen nicht im Alltag. Insofern muss ich erstmal sagen, mein Motto, obwohl ich seinen Artikel verehre, als Nicht-Philosoph bleibe ich lieber Freelance-Optimist als verbeamteter Radikaler.
Das ist ein sehr schönes Motto. Also, liebe Fugis, ich habe den Artikel einfach rausgesucht, nicht um den Markt zu ärgern oder ihn hier für euch zu ärgern, sondern ich schätze den halt Autor sehr, ich schätze dieses Buch sehr, ist mir heute untergekommen, nicht heute, gestern ist mir untergekommen, heute oder gestern, ich weiß es gar nicht, egal. Also es ist mir kurzfristig untergekommen, fand das total spannend, dass sozusagen diese Dankesrede, die ich vorher nicht kannte, abgedruckt worden ist im Philosophiemagazin. Und also dieser Zusammenhang, dass man in Zeiten wie diesen optimistisch sein soll, weil in Deutschland Kritik kein gern gesehener Gast ist. Das ist so etwas, was ich sehr, sehr deutsch finde. Auf der einen Seite sozusagen die Haltung, immer sehr, sehr kritisch zu sein, aber auf der anderen Seite ist Kritik in Deutschland kein gern gesehener Gast. Und dann ist sozusagen die, auch gerade mit Blick auf die Zeit dann, ist sozusagen immer nur das Moment, affirmiere oder stirb. Das heißt also, stimme meiner Bubble zu, meiner Perspektive zu oder meinem Gefühlsdenken zu oder ich mache dich total platt. Oder ich reiß dir alles weg, ja, oder ich reiß dich auseinander. Und das ist so schon ein ziemlich spannender Blick auf die Zeit, dass man so sagt, dass eigentlich der Pessimismus eine der verpöntesten kritischen Haltungen der Welt ist. Denn Heiner Müller, der deutsche Dramatiker, hat sehr schön mal gesagt, Optimismus ist der Mangel an Informationen. Und dass man sozusagen den Pessimismus als Weltbild, also denken wir an Schopenhauer, denken wir auch an Nietzsche, ja, und viele anderen Philosophen, dass man sozusagen eine kritische Reflexion der Welt aus der Perspektive des Pessimismus nehmen kann, ist natürlich etwas, was nicht massenkompatibel ist, was nicht gut ist, aber viele, viele der Positionen, die affirmiert werden sollen, wie auch ganze KI-Thematik, wie auch die ganze Silicon Valley Tech-Blase und so weiter, die ist ja zutiefst pessimistisch, ja, aber pessimistisch im Sinne, weil sie ja ganz eingeschränkte Menschenbilder hat und dann sozusagen zu Seduktionsmechanismen führt, die immer über Freiheit kommen. Und die Freiheit, und dann ist Utopie, dann ist Fortschritt, dann ist Optimismus. Aber das Moment zu lesen, mal die Welt aus einer ganz anderen Folie zu lesen, dann, wo wir dann ankommen, dass das nicht gewünscht ist und so weiter, zeigt sich bis hin zu so einer Feel-Good-Musik wie von den Ärzten, die ja auch letztlich total optimistisch ist. Ja, die ist einfach total optimistisch. Wir zeigen alle den Rechten ins Mittelfinger. Dann gehen die schon weg. Dann sagen wir denen schon, dass wir euch doof finden. Und dann sagen die, okay, wir finden uns auch doof, sorry. Also mit so einer Naivität, also man verwechselt Optimismus sehr oft mit Naivität. Mhm. Und ich finde, dass Paoli einfach ganz schön auf den Punkt gebracht hat. Also das sozusagen, wo das Problem dabei liegt, sozusagen einerseits so ein Go für den Optimismus zu haben, immer wieder eine Utopie. Es muss ja immer wieder weitergehen. Ja, warum muss es denn weitergehen? Warum kannst du denn nicht den Big Bang geben? Oder vielleicht ist der Big Bang viel realistischer, als dass es immer weitergehen muss und so weiter, ja. Warum kann man nicht an Grenzen kommen? Warum gibt es nur Ressourcen? Und so weiter. Und diese Perspektive, die Welt aus der Sicht des Pessimisten zu sehen, hat es auch dazu gebracht, dass Schopenhauer zwar ein bekannter Philosoph ist, aber niemals so groß geworden ist dann in der akademischen Betrachtung wie Kant, ja, und wie andere Vernunftsphilosophen. Ja. Und das finde ich sehr interessant. Also der Pessimismus oder der kosmologische Pessimismus, das sind Themen, die in die Welt gehören, in den kritischen Diskurs gehören, immer mehr, aber die immer randständig bleiben. Mhm. Weil es niemand hören will. Mhm. Und deshalb fand ich diese Dankesrede gut. Bin natürlich auch ein großer Verehrer von Günther Anders und fand das einen schönen Abschluss für unsere Runde an Schlagzeilen, mein Lieber.
Ja, und von dieser Bandbreite, die es nur bei Fugengold gibt, versuchen wir jetzt abschließend noch eine Haltung zu finden.
Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen wir aus der Gegenwart.
Ja, liebe Fugis, ich beginne mal mit meiner Haltung. Wie beim letzten Mal bei den Kulturschlagzeilen zitiere ich wieder einen berühmten Autor. Und diesmal ist es der von Günter Anders gescholtene Theodor Wiesengrund Adorno. Und meine Zusammenfassung für alle Schlagzeilen, die wir haben, lautet, ich zitiere Adorno, sich weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht dumm machen lassen. Zitat Ende.
Fantastisch. Ja, schön. Mit einem Zitat die Haltung abzuwickeln ist natürlich der Shortcut. Sehr schön gelöst. Ich habe mir kein Zitat zurechtgelegt und will deswegen kurz rumfabulieren. Ernst gemeint, ich merke durch diese wiederholten Schlagzeilen, mit denen wir uns auseinandersetzen, auch mit der Kommentierung, dass bestimmte Themen immer wieder Einzug halten. Fugengold wird irgendwie auch politischer. Das ist irgendwie interessant. Das lässt sich, das ist unvermeidbar, wenn man in die Schlagzeilen reinschaut, finde ich aber auch voll okay. Und was mir auch auffällt, ist, wie technokratisch vieles wird. Also ich finde auf beiden Seiten, wie viele Schlagzeilen sich auch recht hilflos, muss ich sagen, oder recht oberflächlich mit dieser riesigen Revolution von künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Oft, wie heute, auch an Fallbeispielen besprochen, was natürlich fair enough ist als Newsmeldung, aber in der Einordnung nach meinem Geschmack immer mangelhaft bleibt. Und natürlich auch auf dem größeren Level die Einordnung in, was passiert hier gerade, einen Kommentar auch zu finden, eine Haltung auch zu finden als Nachrichtenschaffende, als egal ob Feuilleton oder wo auch immer das dann stattfindet, aber zu diesem Thema, zu dem Beginn von einer so großen Revolution in allen Bereichen irgendwie schnellstmöglich für Bildung und Aufklärung und Haltung zu sorgen. Ich bin sehr gespannt, wann und in welcher Form wir das hier in diesen Schlagzeilen mal finden werden. Insofern, wir bleiben gespannt, würde ich sagen.
Okay, liebe Fugis, das war's für heute. Wir wünschen euch eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche. Gebt uns euer Feedback, eure Verehrung, eure Verachtung. Schickt uns auch gerne aktuelle Schlagzeilen zu, die ihr mal besprochen haben wollt. Vielleicht können wir das einbinden in einer Blindverkostung. Vielleicht hat dann Marc die für mich. Ja, oder ihr schickt mir über meinen Insta-Kanal Schlagzeilen für Marc. Sie müssen ganz aktuell sein, ganz frisch sein und so weiter. Dann binden wir das mal mit ein. Und ansonsten kann ich nur sagen, passt auf euch auf. Bleibt pessimistisch oder werdet pessimistisch. Bleibt kritisch und habt eine verdammt gute Zeit.
Liebe Fugis, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt golden.
Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.